Ja, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr über diese neue Synchron-Podcast-Folge. Wir sind jetzt bei Folge 85 und es ist der zweite Teil mit dem wundervollen Dr. Thomas Funk, mit dem ich heute wieder sprechen darf. Wie vermutet ist die erste Folge sehr gut angekommen und hat euch wirklich gut gefallen. Und ja, deswegen, genau, machen wir genau da weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, beziehungsweise vielleicht auch an einem anderen Punkt. Aber in genau der gleichen wundervollen Energie, die wir einfach immer miteinander haben. Und ich möchte kurz, bevor wir einsteigen, erzählen, ich bin jetzt eine Viertelstunde zu spät gekommen in unseren Termin, lieber Thomas. Und du warst in deiner buddhistisch Tiefenentspannung mit verschränkten Armen nur am Computer gesessen und hast welchen Satz zu mir gesagt? Weißt du es noch, was du gerade gesagt hast?
Dass ich keinen Zeitplan habe,
Und dass du danach?
in den Garten gehe. Da gibt es keine Uhrzeit.
Schaut mal, ist das nicht toll? Ich glaube, allein das ist der Grund, sich aufs Alter zu freuen, weil das ist doch auch echt genial, wenn man überhaupt keinen Zeitdruck mehr hat, wenn man einfach sich nicht an irgendwelche komischen Termine halten muss. Und gleichzeitig die große Freiheit hat, sich dann darin noch irgendwie zu strukturieren. Das ist ja die andere Seite der Medaille, nicht wahr?
So ist es.
Gut. Ja, ich habe gesagt, ich hatte jetzt davor ein Coaching und das hat mich jetzt einfach länger ja, energetisch gebunden als gedacht und habe mich entschuldigt für meine Verspätung und Thomas sagte dann gleich, welchen Satz? Ich möchte es echt, wir hätten es gleich aufnehmen sollen. Es war so ein schönes Intro. Weißt du es noch?
Ja, beruflich konnte ich auch nicht weg, ne? Patienten kann man auch nicht liegen lassen, einfach davon gehen.
Genau, und du hast gesagt, eine Operation dauert, solange sie dauert.
Ja, man muss ja wieder zugenäht haben, ne?
Genau so. Und so ist das im Coaching auch. Wenn die Operation am inneren Kind passiert, dann kann man nicht einfach aufhören, dann muss man bleiben, bis es auch wieder gestreichelt ist und versorgt ist. Und dann kann man auch wieder den Menschen alleine lassen. Ja, über all die Operationen des Lebens und all die Dinge, die man da aufmacht und wieder zumachen muss, das ist ja etwas, was uns irgendwie auch mehr oder weniger verbindet. Weil ich habe nie in meinem Leben jemanden operiert, aber ich habe medizinische Wurzeln zwar völlig anders, wie du sie hast, weil du bist natürlich als Arzt da wesentlich tiefer drin in allen Themen, wie ich es bin. Aber was eine wunderschöne Verbindung zwischen uns ist, bevor wir uns mit Medizin heute auseinandersetzen, ist ja auch, dass die Schule, an der ich gelernt habe, 2000 bis 2003, 2004, dort hast du auch als Lehrdozent unterrichtet. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Genau. Leider erst nach mir. Ich hätte dich unglaublich gerne als Dozent in welchem Fach hast du unterrichtet? In
In der
Chirurgie?
Orthopädie, Chirurgie, Unfallchirurgie, ja.
Ja, genau. Orthopädie, Chirurgie, Unfallchirurgie, sagst du? Ja, genau. Da hatte ich auch einen Arzt damals, der hieß Dr. Schneider. Das war dein Vorgänger vielleicht. Ich weiß es nicht, ob es da noch
Nee, es war noch
dazwischen.
einer dazwischen. Es
Ach
waren
was.
sogar noch zwei dazwischen.
Ah, wirklich?
Ja, ich bin da dazu gekommen, weil mein Oberarztkollege vor mir war. Und dann gemeint hat, ich könnte das auch mal machen.
Ja.
Und da mein Vorgesetzter war, musste ich es halt dann machen.
Ja. Und hast du das gern gemacht?
Ja, ich habe das gern gemacht, ja. War
Ja. Wie
gut,
oft bist du
wir
hoch?
sind dann so auf etwas neuzeitlichere Methoden übergegangen, haben dann den Beamer erfunden. Und dann konnte man natürlich
Gut
auch
so.
an das Material vermitteln.
Ja. Ich erinnere mich noch, ich vergesse das nie, meine Frage in meinem Examen in Chirurgie, eine, die ich nicht wusste und die mich bis heute noch fesselt, weil ich mich so geärgert habe, dass ich es nicht wusste. Es war die Frage nach, was ist ein UTN-Nagel? Und ich wäre bald wahnsinnig geworden, weil ich weiß, ich wusste, ich habe das 100 Mal gelesen und mir fiel es nicht mehr ein. Und das war der Tibianagel, richtig?
Ja, das gibt ja, die Abkürzungen wechseln ja genauso wie die Industrie die Instrumentarien auf den Markt bringt, ne?
Ah,
Also
ja.
da muss man jetzt nicht sagen, wenn man der UTN nicht weiß, dass man nichts weiß. Wenn man den Tibianagel weiß, reicht's aus, ne?
Ja,
Also es ist für
aber
eine
mir fiel
komplette
es nicht ein. Ich
Unterschiede
hab,
vorhanden.
ich wusste, ich wusste es
Ja.
einfach nicht. Und das ist mir bis heute geblieben. Und das ist ja jetzt tatsächlich schon über 20 Jahre her, dass ich dieses Examen
Das
gemacht
war schon
habe.
eine sehr spezielle Frage,
Ja,
ne?
fand ich auch. War unverschämt, oder?
Ja. Ja.
Naja, hat sich ja auch irgendjemand ausgedacht. Lieber Thomas, du hast so viele Jahre so einen Dienst am Menschen gemacht, in viel Stress, in viel hochkonzentrativer Arbeit, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn man als Chirurg arbeitet, dass man, also nicht nur ich kann mir das vorstellen, sondern es ist ja de facto so, dass man sehr diffizil arbeiten muss und auch eigentlich ja immer auch in einem guten Zustand sein muss als Arzt. Denn wenn man, keine Ahnung, unruhig ist, wenn man innerlich abgelenkt ist, ist das natürlich eine sehr große Gefahr. Und bevor du dazu was sagst, mag ich noch kurz was erzählen. Denn immer wenn ich in medizinische Versorgung muss, für eine Operation oder auch bei den Geburten meiner Kinder, habe ich immer Folgendes vorher gebetet. Bitte, lieber Gott, mach, dass der Arzt, der heute mit mir zusammen ist, in seinem besten Zustand ist und den besten Tag seines Lebens hat. Das wünsche ich mir. Und weil wir ja natürlich mit Menschen zu tun haben. Und ich frage mich, wie geht man über so viele Jahre damit um, wenn es so wichtig ist, in welcher, ja, Grundenergie man ist, wenn man so abliefern muss? Wie geht das?
Naja, es gehört schon eine gewisse Veranlagung zu dem Beruf. Und ich denke mir im Nachhinein auch oft, wenn man zu viel nachdenkt und zu sensible Gedanken sich über den Patienten macht, dann erschwert es den Beruf. Und das war vielleicht auch ein Grund, warum ich dann auch mal nach 20 Jahren, 25 Jahren dann sozusagen ausgepumpt war. Also es hängt schon davon ab, wie man das innerlich verarbeitet. Und man weiß ja von Chirurgen, die so die Pioniere in der Chirurgie waren, da gibt es so Namen wie Sauerbruch oder so, die haben ja ihre Assistenten auch zeitweise körperlich gezüchtigt. Also das war halt, man brauchte schon eine Mentalität, die sehr viel Mut erfordert und wo man nicht so im Gemüt des Patienten sein darf, der so da liegt, ne, an dem man jetzt arbeitet. Aber wenn man sehr gewissenhaft ist, macht einem das schon Sorgen. Und wenn du das so schilderst mit dem, wie du dich da vorbereitest, also das ist jetzt nicht Zufall wieder, sondern weiß ich nicht, ist vielleicht Universum, wenn ich vom Parkplatz zur Klinik gelaufen bin, habe ich auch immer gesagt, ne, also lieber Gott, lass mich heute keine Fehler machen. Ne? Weil dann ist ja auch die Frage, wie man dann entsprechend mit Fehlern umgeht, auch wie man es dem Patienten vermittelt. Und es sind ja in der überwiegenden Zahl keine Fehler, sondern es sind Komplikationen, Unvorhergesehenheiten, weil der Mensch ja nicht ein Gerät ist. Wenn man jetzt den Deckel abschraubt, dann ist da immer das Gleiche drin. Es ist ja alles unterschiedlich und man erlebt auch immer wieder Überraschungen. Und mein alter Chef hat immer gesagt, wenn du nachher sagen kannst, du hast dein Bestes gegeben, dann ist es eben so geworden, ne? Dann musst du dir auch keine Vorwürfe machen. Aber überwiegend hat der Patient natürlich den Anspruch, dass er nach bestem Wissen und Gewissen behandelt wird. Und damit muss man halt fertig werden, auch manchmal nachts im Bett, ne?
Boah, also würdest du sagen, dass es manchmal viel besser ist, man weiß gar nicht so viel über den Patienten, sondern man sieht es wirklich eher als organisches Kreislaufwerk, das man einfach operiert? Ist das besser für die Arbeit
Ja,
gewesen?
es ist ja was, was sich auch in heutiger Zeit ändert. Das ergibt sich schon aus der ambulanten Behandlung, ne? Wenn man kleine Chirurgie macht, kann es sein, dass man den Patienten in der Sprechstunde sieht und dann sieht man ihn, wenn er in Narkose liegt und wenn man den nächsten Patienten operiert hat, ist der Patient schon wieder weg. Und das ist was, was so jetzt, wo ich dann so langsam auch nicht mehr so gut mit zurechtgekommen bin, weil mir
Ja.
Patienten gerne sehen will und ihm sagen will und auch schauen will, ob alles wieder funktioniert. Das empfand ich dann zunehmend als Nachteil.
Oh
Aber
ja,
das ist
da.
ja auch den wirtschaftlichen Zwängen heute geschuldet. Die Kollegen heute müssen eben damit zurechtkommen, mit dieser
Darüber habe ich tatsächlich noch
Situation.
nie nachgedacht, dass das ja, also. Wie schlimm wäre das für mich auch, wenn ich jetzt, also wie jetzt zum Beispiel heute Morgen, wenn ich dieses Coaching gemacht habe und dann nicht die Möglichkeit habe, heute Mittag da nochmal nachzuhaken, wie geht's dir jetzt? Wie wirkt das nach? Also wenn ich diese Rückkopplung nicht bekomme, würde es mir, glaube ich, auch überhaupt gar nicht gut gehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir so, also ich meine, Operation ist ja nochmal viel krasser, weil, weißt du, da gibt es ja 1 Million Komplikationen, lass da einen Keim rein, lass da irgendwas, was weiß ich, sein. Du weißt das ja einfach hinterher nicht. Und also wenn du da die ganze Zeit weiter im OP bist, über Stunden hinweg, da hast du dann so viele Menschen operiert und wenn es dann bei 3 Komplikationen gibt, du kriegst das ja gar nicht mit.
Ja, der Patient geht ja oft dann auch wieder in eine andere ambulante Sprechstunde
Ach, wieder zu einem
und
anderen Arzt, meinst
schickt
du?
dann einen Brief. Ne? Wobei jetzt viele Ärzte, die Praxen haben, sind ja auch Belegärzte. Das heißt, die behandeln ja ihre Patienten wieder nach.
Ja, das
Aber
stimmt auch.
es hängt von vielem ab. Es hängt ja von der Art der Erkrankung ab. Ob ich jetzt einen Patienten mit einer bösartigen Erkrankung behandle oder ich operiere ihm Karpaltunnel-Syndrom, also wo eine pelzige Haut hat und der Medialnerv ist am Handgelenk eingeklemmt. Das dauert halt 15 Minuten oder 20 Minuten. Das ist ja wieder was anderes. Da muss ich ja mit ihm psychisch ganz anders umgehen. Da muss ich ihn auch nachher nicht unbedingt wieder sehen.
Aber das heißt, das ganze Menschliche ist auch an dem Beruf des Arztes, wird das auch immer weniger, oder?
Ist so, letztlich die Zeit und die seelische Widmung an den Patienten steht ja nicht in dem ICD-Schlüssel drin. Das ist ja in dem Sinne nicht abbrechenbar, außer in der Psychologie.
Psychotherapie. Und du sagtest, also in unserer ersten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, dass du ja so aufgewachsen bist, dass du eine Mutter hattest, die psychisch auch viele Schwierigkeiten hatte und die euch da ja auch nicht so als Kinder die Sicherheit geben konnte, die ihr, also auch die halt normal ist für ein Kind, ne, von einer gesunden Mutter zu bekommen. Ich mag kurz einen Zwischenstep sagen, ich erinnere mich daran, dass mir mal eine Psychologin erklärt hat, dass ein Kind immer in den Augen der Mutter und des Vaters Sicherheit findet. Und wenn die Mutter oder der Vater in einem Ausnahmezustand sind, wie Traumatisierung oder Angst oder ja, oder auch Stress, dann können Kinder das in den Augen sehen, also gerade Säuglinge, kleine Kinder, und spüren, da fehlt die Verbindung, da fehlt der Halt. Und ich arbeite ja auch tagtäglich mit Menschen, die genau diesen Halt, dieses Urvertrauen, diese Sicherheit eben nicht bekommen haben in der Kindheit. Jetzt bist du auch ein Kind gewesen, das das nicht wirklich bekommen hat. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Und da entsteht ja das Urvertrauen, ne?
Ja,
Also
ganz genau.
viele gehen ja so weit, die sagen, dass das Urvertrauen schon im Mutterleib entsteht, ne? Also was die
Ja.
Mutter da so erlebt und Stress. Ich
Ja,
meine,
ja.
sie muss jetzt nicht unbedingt Alkohol trinken oder rauchen, sondern wenn ein ständiger psychischer Stress einwirkt, hat das
Ja.
vielleicht schon Einwirkungen, ne? Weil das Kind ja auch die Stress Hormone der Mutter dann sozusagen mitbekommt. Und das hat natürlich Auswirkungen, wie stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein später im Leben ist.
Ja.
Und das hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Da ist die Gefahr, dass Versagensängste oder so Sanktionsängste schwieriger zu bewältigen sind, weil
Ja.
man ja zu Hause immer Rücksicht nehmen musste, ne? Leise treten musste, um keine Konflikte zu erzeugen.
Ja.
Und
Oder
das
auch
ist
der
dann sehr schwer zu
Stimmungsbarometer.
trennen.
Sorry. Genau, ist schwer zu trennen. Und eben auch so oft der Stimmungsbarometer zu sein, ne, für den anderen. Also so an sich permanent anpassen müssen an, ja, wie ist das heute? Wie ist sie heute drauf? Oder was ist heute, was muss ich heute beachten? Ne? Das ist ja immer eine Anspannung auch im Nervensystem. Das ist ja nie ein entspanntes Spielen können, sich bewegen können, frei sein als Kind, sondern eigentlich immer zu, hab Acht sein, ne?
Ja, ist auch
Und
so ein Drang zur Pflichterfüllung, ne?
wie?
Weil man relativ früh verantworten muss und hat dann auch so einen Drang zu
Ja,
immer
Drang.
kompletter Pflichterfüllung, ne? Man muss, ja, wenn man klein ist, muss man, wie sagt man, folgsam sein, brav sein. Und später muss man eben auch dann perfekt sein, ne? Damit
Boah.
dann nichts passiert. Und das kann man natürlich unterbewusst dann in einem Beruf, in dem man sehr viel zu verantworten hat. Das ist jetzt nicht nur in der Chirurgie so. Ich meine, wenn ich irgendwie im Sozialdienst bin oder ich bin im Recht, am Gericht,
Ja.
entscheide ich über Menschenschicksale oder ich mache Gutachten. Und dann wird ein Gutachten bei so einem Menschen manchmal eben auch länger, weil er mehr Rechtfertigung reinstecken muss. Und meine Oberarztkollegen haben immer gesagt, wenn sie meine Gutachten kontrolliert haben, wer gar zu viel schreibt, bei dem kriegt man den Verdacht, dass er was zu verbergen hat. Also wenn man nicht so scharf und schlüssig formuliert und immer wieder meint, man muss jetzt noch etwas rechtfertigen, und wenn man Patienten jetzt einen Rentenanspruch verweigern muss, weil er einfach den Verletzungsstatus nicht erreicht, dann hat man halt Skrupel, ne? Und dann überlegt man. Und das sind Auswirkungen, die entstehen schon so in der Art und Weise, wie man aufwächst, ob einem dieses Vertrauen in sich selber, in die Welt und dass man selber auch einen gewissen Stand hat und es auch vertreten kann. Ne, dass nicht immer die anderen Recht haben, das wird einem doch schon vermittelt, oder?
Ich finde das gerade so ein spannendes Thema, weil das überspannt so alle Lebensbereiche in meinen Augen. Und zwar, also wenn wir doch, Also wir können ja einen Job wählen aus einer intrinsischen Motivation heraus, also einen beruflichen Weg einschlagen, weil wir sagen, das hat mir schon immer gefallen, das ist total mein Ding. Und dann spielt aber natürlich noch diese andere Komponente mit rein, so was ist das Unerlöste in mir, was ist das Konditionierte in mir und wo fühle ich mich auch getrieben oder weißt du, so dieses genau, also diese zwei Seiten. Ja, zum einen warst du schon, bist du von Haus auf ein Mensch, der sich unwahrscheinlich ja, einbringt in alles, was es braucht. Du würdest nie mit mir im Leben einen Podcast sprechen. Du könntest genauso dich auf die Gartenliege legen oder Primeln anpflanzen. Aber nein, du sagst, wenn das hier einen Beitrag leisten könnte, dann bin ich dabei. Weißt du, das ist ja eine Grundeinstellung in dir.
Das ist
Und ja, und das ist so das eine, warum du sicherlich auch Medizin studiert hast. Und das andere ist mit Sicherheit auch der unerlöste Teil, der es eben richtig und gut machen wollte. Und an dem Teil scheitern wir ja alle früher oder später. Also jeder von uns, wenn wir aus diesen unerlösten Teilen Beziehungen eingehen, ja, weil der andere meinen Schmerz kompensieren muss oder weil, ja, wenn ich Kinder bekomme, sie bekomme, damit ich nicht alleine bin, ja, solche Dinge passieren ja, dann ist das Kind nicht frei, sondern hat sofort eine Instrumentalisierung aufgekriegt von Geburt an. Und das haut uns ja irgendwann auf die Füße, uns allen. Also alle die Entscheidungen, die aus den unerlösten Teilen und aus dem Krankhaften in uns entstehen, die kommen ja irgendwann in Form von Krankheit, in Form von Krisen, in Form von irgendeiner Reflexion des Außens, dass irgendwas nicht ganz so richtig läuft. Würdest du das bestätigen?
Also bei dem, was wir vorhin gesagt haben, wie man aufwächst oder ob man früh Verantwortung übernehmen muss oder ob man dann, wenn man der Älteste ist und Medizin studiert, dann der sein muss, der immer alles weiß und der dann immer befragt wird. Das kann schon auch so stark sein, dass es eine berufliche Entscheidung beeinflusst, ne? Dass man zum Helfer wird und es ist immer gefährlich im Leben, wenn man so berufliche Entscheidungen oder Entscheidungen zu einer Partnerschaft oder vielleicht auch bei einer Frau eine Entscheidung zum Kind davon abhängig macht, ob man damit einen eigenen Zweck oder vielleicht noch schlimmer ausgelöst ein eigenes Problem lösen wird. Ne? Das ist was, was meistens da nicht funktioniert, weil das mit Sicherheit nicht eintritt, was man dann erwartet. Also das sind keine Heilmittel, ne? Das sind keine Medikamente, die man nutzt, um mit eigenen Problemen fertig zu werden, weil man muss immer vorstellen sich, dass da kommt ein ganzes Paket an neuen Herausforderungen auf einen zu. Das ist nicht wie wenn man einen Hustensaft schluckt. Und das ist
Thomas
vielleicht schon was viele Leute nicht bedenken. Und ich denke auch manchmal, warum ist es bei dir im Helfersyndrom geendet und du musstest dann mal aussteigen? Weil halt solche Einflussfaktoren von Grund auf da sind, wo man kritisch nachdenken muss, schießt das jetzt übers Ziel hinaus, was über eine nüchterne Entscheidung hinausgeht, weil du Zwecke daran koppelst, die du so nicht lösen kannst. Du musst erst mit dir selber in Ordnung sein.
Ich finde, das ist so genial, dass wir darüber sprechen, weil lass uns das, also ich sage das auch gerne aus meiner Perspektive, weil ich bin auch schon wirklich mit, ich sage mal, mit 180 gegen die Wand gefahren, aus solchen Entscheidungsgründen, beruflich gesehen, eben aus einem Mangel heraus. Und du hast das ja, also ich finde, die Geschichte ist so einprägsam und sie hilft, glaube ich, ganz vielen Menschen, die das hören, zu verstehen, ah, aus welcher Haltung heraus entscheide ich denn eigentlich in meinem Leben? Und das sind ganz kleine Dinge, das sind aber auch die großen Dinge. Und ich glaube, es ist so hilfreich, wenn wir da Bewusstsein drauf kriegen und da einfach ein bisschen mehr helfen können durch unsere Geschichte. Okay, ich überprüfe das jetzt auch noch mal in mir. Wo heraus entscheide ich das gerade? Aus meinem Mangel oder aus meiner wirklichen Verbindung mit mir? Und du hast ja jetzt gerade schon und auch letztes Mal schon also im Nebensätzen erwähnt, dass du eben irgendwann auch an den Punkt kamst, in einen Burnout zu kommen, wo du wirklich gemerkt hast, so jetzt geht einfach gar nichts mehr. Magst du mit uns teilen, oder mit mir jetzt erstmal teilen, was da genau passiert ist in dir und was ist da passiert, Thomas?
Also wir sind jetzt schon wieder abgeschweift, weil am Anfang waren wir beim Schmerz, ne? Und
Das ist das Schmerzthema des Lebens.
da stellt sich ein psychischer Schmerz ein, ne? Den man dann zunächst mal aushält. Und wenn man viel in einen Beruf investiert hat und an einem Punkt ist, wo man jetzt vielleicht 5, 6 Jahre vor der Rente ist, dann ist der erste Appell erstmal, man muss das durchhalten. Und je stärker das Durchhalten wird, umso mehr verkrampft man und letztendlich endet es dann damit, dass die Konzentration nachlässt und dass man feststellen muss, ich kann jetzt nicht so, wie ich jetzt bin, kann ich mich auch nicht mehr im Beruf verantworten. Ne? Also es kann man es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und vor der Entscheidung zu stehen, das könnte jetzt sein, dass ich in Erwerbsunfähigkeitsrente muss mit 55, 56. Damit verliert man eigentlich eine gesunde Altersversorgung, die man sich mal vorgestellt hat. Und dann hat man die totale Katastrophe vor Augen. Ne? Und das ist dann das, was einem so den Schubs an der Kante zum Abgrund versetzt. Und dann hat man plötzlich das Gefühl, man ist nicht mehr lebensfähig. Ne? Und da muss man raus. Ne? Und das ist krass. Ne? Das ist also extrem schmerzhaft. Und das ist auch, wenn wir wieder bei Partnerschaft sind, natürlich auch sehr schwer auszuhalten, wenn dann einer hier so rumhängt. Ne? Und
Richtig.
meint, dann ist es ja auch so, da muss man fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Und das ist ja eben so, jetzt sind wir wieder beim Thema, wenn einem sowas mal passiert ist und ein Mensch erzählt einem, dass er in der gleichen Situation ist, dann gibt es entweder eine sachlich, beruflich, psychologische Einstellung, ich dem helfe, oder ich krieg sofort Herzbeschleunigung, wenn ich mit dem spreche. Ne?
Wirklich, also entweder oder passiert da.
Und dann kommt eine andere Motivation raus, wie ich mich jetzt mit dem unterhalte. Ne? Und das ist halt so ein Grund, wenn man das mal erlebt hat und macht dann jetzt bei dir irgendwie mit, dann, und da sind ja auch viele Menschen dabei, die mit sich und mit Partnerschaft und mit Beruf und Leben ringen, dann macht es auch diese Motivation. Ob jetzt das für einen selber immer gesund ist, das spielt dann letztlich keine Rolle. Aber es befriedigt einen halt. Und wo ein anderer sagt, warum soll ich mir jetzt die Sorgen anderer Leute anhören? Weil er das eben noch nicht erlebt hat. So entsteht dann daraus wieder eine Motivation mit solchen Themen, wie du sie halt auch hast, sich zu beschäftigen und mitzumachen. Und letztlich profitiert man ja trotzdem wieder selber davon. Man weiß ja nicht, was einem das Leben noch so schickt. Ne? Wenn man schwerwiegende Diagnosen bekommt, die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn man auf 70 zugeht, dann muss man damit auch wieder fertig werden. Ne? Und das motiviert letztlich auch. Und dann kommt man zu dem, was dein Motto immer ist. Es gibt nichts Schlechtes, aus dem ich nicht bei gutem Nachdenken etwas Gutes heraus präparieren kann. Und so ist so ein Zusammenbruch letztlich auch Motivation und vor allem ein entscheidender Teil ist, man merkt, man ist da nicht der Einzige auf der Welt. Ne? Man hat plötzlich da haufenweise Leute um sich herum, die sowas auch schon erlebt haben. Und die meiste Kraft raubt ja über Jahre, das verbergen zu müssen, also das außenrum nicht spüren zu dürfen. Und wenn dann der Gedanke kommt, so darfst du eigentlich nicht mehr arbeiten jetzt, ne, das ist nicht mehr verantwortbar, dann ist das sowas, ja, das ganze Leben ist jetzt zu Ende. Ne?
Ja,
Und da
genau, so
musst du
fühlt sich
jetzt
das
drüber
an.
weg. Ne?
Weil eben auch ganz oft die Identität an die berufliche Rolle geknüpft ist.
Genau.
Ne? So das, also wer bin ich ohne das? Also da
Genau.
bleibt dann bei ganz vielen
Nichts
nichts
mehr.
mehr.
Ja.
Und dann
Ja.
ist das natürlich super gefährlich. Aber wenn, und da kann natürlich so eine Krankheit oder eine Krise eine Riesenchance sein, sich von dieser Identität zu lösen, trotzdem weiterhin in dieser Rolle gut zu arbeiten, aber eben zu prüfen, wer bin ich denn noch? Und weißt du, so wie ich kann mein Leben auch ohne, jenseits des Arzttitels, und ohne ich jetzt als Therapeuten, als therapeutische, also in meiner therapeutischen Arbeit, einfach auch mein Leben total genießen. Und wenn das nicht mehr da wäre, dann mache ich halt was anderes. So, ich glaube, das ist so, auch für mich war das ein riesengroßer Weg, mich da rauszubewegen. So, wenn das jetzt wegfallen würde, was wäre dann mit mir? Ja. Und dann würde ich was anderes machen. Das weiß ich. Also dann, ich kann mir und meinen Fähigkeiten so vertrauen, ich kann mich in alles einarbeiten. Ich kann alles lernen. Und ich hänge an nichts. Natürlich liebe ich diesen Job, den ich mache, sehr. Aber wenn das nicht mehr geht, weil vielleicht die KI mir alles wegnimmt, keine Ahnung, weil vielleicht alle lassen sich dann zukünftig von irgendeiner virtuellen Figur coachen und machen ihre persönlichen Themen dann lieber mit einem Generator aus als mit einem echten Menschen. Könnte ja durchaus passieren. Dann bin ich nicht mehr gefragt. Dann ist das hinfällig. Dann braucht das keiner mehr. Und dann ist ja für mich die große Frage, was mache ich dann? Und wenn ich da keine Ressourcen hätte, eben mit mir verbunden zu sein und mich dann wieder neu zu erfinden, dann wäre ich, glaube ich, sehr arm. Also in meiner Seele. Und das ist eben ganz oft so der Fall, wenn der Job so viel Lebenszeit raubt, ne, so viel, also so viel Lebenszeit in Anspruch nimmt, dass man dann gar nicht mehr so viel ist außer dieser Rolle. Und ich denke, bis zu dem Burnout war das auch streckenweise so, oder? Wie war das bei dir?
Ja, man hat sich bis zur totalen Erschöpfung gebracht, weil man es einfach verbergen wollte und weil man wusste, ja, ein paar Jahre schafft es schon noch.
Ja.
Aber es ist einfach dann, es ging nicht mehr. Aber letztlich bei mir ist eine paradoxe Situation entstanden. Man wollte mich ja nicht entlassen und ich war dann letztlich ein Jahr raus und ich musste dann Aufhebungsvertrag machen. Und das Jahr war so, die Perspektive für das, was ich mal gelernt habe, oder die Medizin hat mich halt nicht losgelassen. Und dann habe ich halt wieder mit Weiterbildung angefangen und es war dann so, na ja, ins operative Geschäft gehst du nicht mehr, weil das kannst du jetzt die letzten Jahre nicht mehr machen. Und dann habe ich Schmerztherapie-Fortbildung gemacht und Akupunktur. Und ich hatte einen Kollegen, der ursprünglich auch mich in der Praxis mit reinnehmen wollte, Schmerztherapie kombiniert mit psychosomatischer Grundversorgung und so. Und das hat sich aber dann zerschlagen, weil der weggegangen ist. Und
Ha.
dann war ich an dem Punkt, gibt es jetzt nochmal einen Anfang? Und naja, es ist dann schon so, ne, wenn man sich da bewirbt und man kriegt ja relativ schnell eine Zusage. Und meint sich da anzuziehen und zu dem Vorstellungsgespräch zu fahren, nach 1,5, 2 Jahren, war schon sowas, wie wenn man jetzt ja, die Wüste Taklamakan durchqueren will, ne? So ähnlich, wenn ich jetzt da hingehe. Ne? Wie
Ja.
komme ich da an, ne? Und wird es noch mal was? Und ja, und dann habe ich tatsächlich die Stelle gekriegt. Und es ist jetzt so, in 8 Jahren bin ich jetzt mit dem Punkt rausgegangen, wo ich letztlich aufgehört habe, auch so verdiensttechnisch und so. Aber es war halt jetzt mehr rehabilitativ und da konnte man das Helfersyndrom auf seelisch-psychischer Ebene bei den Visiten und den Gesprächen etwas stärker ausleben wie über einem schweigenden Patienten. Ne?
Ja, wohl wahr.
Ja.
Wie gut du dir das kreiert hast, Thomas.
Und das ist halt, ich meine, das ist Glückssache. Das kann man jetzt nicht hier als Beweihräucherung machen, sondern das gelingt halt und gelingt nicht. Und im Nachhinein weiß man auch nicht, warum es gelingt. Ich meine, es sind Menschen dabei, die einem geholfen haben. Und wenn man Kollege ist, findet man natürlich viel schneller wie jemand, der jetzt heute mit einem psychischen Problem irgendwo anruft, findet man jemand. Und ich hatte einen Kollegen, der sich sehr stark eingesetzt hat und mich mit mir beschäftigt hat.
Großartig.
Und der hat schon einen großen Anteil auch daran. Aber der hat gesagt, du wirst nie mehr in einer Klinik unter einem Chef arbeiten. Das hältst du nicht aus. Und das ist mir dann wahnsinnig im Ohr immer geklungen, ne, wie ich diese Klinik betreten habe. Ne.
Ja.
Aber es hat irgendwie dann doch funktioniert. Und da ist es halt so, dann spielen ja auch wieder andere Menschen mit, die man nicht beeinflussen kann.
Ja.
Ne, das ist halt, wie du immer sagst, ne, Universum oder sagt der liebe Gott, ne, das war jetzt kein Fauler, sagt dem, gönne ich jetzt vielleicht nochmal und dann klappt es halt.
Ja, ich glaube ja schon, dass wir uns das kreieren durch unsere Energie. Also davon bin ich ja zutiefst überzeugt, dass wir uns das schon bewusst erschaffen, auch wenn wir es unbewusst machen. Dieses bewusste Aufstehen, Thomas, und dieses bewusste, okay, ich stelle mich jetzt wieder zur Verfügung und schaue einfach, was passiert. Das war ja auch eine ganz klare Haltung von dir. Das ist ja nicht, die haben dich ja nicht von zu Hause abgeholt und gesagt, wollen Sie den Job, sondern du hast dich ja da durchaus hinbewegt und eine neue Entscheidung getroffen.
Wenn man kritisch überlegt, wenn man selbstkritisch überlegt, dann stellt man wieder fest, es sind Komponenten dabei, die einem im Leben auch oft ärgern. Zum Beispiel auch so eine Art perfektionistisch zwanghafte Komponente. Und da muss man sagen, wahrscheinlich gelingt es nur, weil du diese auch negativen Eigenschaften hast, weil du dich derart
Ja, über deine
zwingen
Grenze
kannst, ja.
hinaus bewegen
Ja,
kannst,
du
ja.
kannst dich so antreiben,
Ja.
dass du dann aus diesem Loch irgendwie wieder rauskriechen kannst, was ein anderer jetzt nicht so hinkriegt. Und dann ist wieder dein Programm, ne? Es gibt nichts, was nur negativ ist, ne?
Ja.
Ich meine, wenn man ein Jahr lang überlegt, ob das jetzt ganz richtig ist, was da passiert ist, das ist schon eine Herausforderung, ne? Also
Ja.
letztlich schon, aber es hängt immer irgendein Stück Wahrheit drin in diesem Motto.
Und denkst du da heute noch dran? Also jetzt hast du ja viel Zeit und auch viel Ruhe. Kommen dir diese Gedanken von dieser Zeit immer noch in den Sinn oder ist das eigentlich weg?
Also im Rückblick ist es jetzt ganz oft so, wenn man jetzt merkt, natürlich, ne, also man spürt ja auch das Alter, wenn ich nach dem Yoga aufstehe, ne, dann ist es so, wie wenn man so eine Ritterrüstung anhatte, die jetzt abgefallen ist,
Ja,
ne,
schön.
die jetzt plappernd vom Körper runterfällt. Und dann denkt man zurück und denkt, ich weiß gar nicht, wie ich das manchmal so hingekriegt habe. Ne. Da muss
Ja.
noch einer mitgeschoben haben, ne? Mein Vater hat immer so einen Spruch gehabt, der Mensch denkt, Gott lenkt und
Ja.
10 Leute schieben.
Oh, den kenne ich noch nicht, den letzten Satz. Das
Ja.
ist ja toll. Der
Ja.
Mensch denkt, Gott lenkt und 10 Leute schieben. Wie schön
Ja.
ist das denn?
Das ist ja im
Aber
Leben oft so, ne? Und
ja.
ja, du bist ja auch so ein Schieber, ne?
Ja, aber
Teilweise.
ich hab aber auch viele, die mich immer wieder geschoben haben und schieben. Das muss man schon auch sagen. Also ich glaube, das geht nicht nur in die eine Richtung. Und das, glaube ich, kannst du auch sagen. Du hast bestimmt auch unglaublich viele Menschen geschoben und wurdest aber auch geschoben. Und ich denke, dieses Gleichgewicht findet auch statt. Also das, wir haben dann schon die richtigen Menschen auch an unserer Seite, die uns auch unterstützen, dass wir nicht an uns selbst verzweifeln oder auch in Selbstzweifeln uns verlieren. Ja, so gerade so in Momenten, wo es gilt, abzuliefern, wie ein Bewerbungsgespräch, Neuorientierung oder was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwo vor vielen Menschen spreche, wo ich einfach sehr aufgeregt bin vorher, da sind einfach die richtigen Menschen dann in meinem Auto, die dann sagen, ich komme mit. Ne? Und da, das muss ich gar nicht so aussprechen, sondern das ist wie so, als würde sich das von innen, würden sie sich formieren, stellen sich hin und sagen, wir sind da. Und so stehe ich halt an anderen Stellen für andere da. Und ich
Ja, das
glaube,
ist
das
ja,
ist
ja.
wie
Das ist ja, wenn man
so
Frontalunterricht halten muss oder wenn man vor Patienten reden muss, jetzt vor ganzen Saal oder so, das ist ja
ja.
was, was mir auch nicht im Blute steckt, ne? Und man hilft, erstens schon mal, kann ich ja meinem ländlichen Dialekt nie ganz ablegen, ne? Die Patienten fragen dann mal, gell, du bist auch ein Coburger, ne? Und so. Und
Ja,
dann
das
sagt man dann,
stimmt.
ja, ich kann es halt noch nicht ablegen. Und dann hat man so Skrupel, ne? Was da so alles eine Rolle spielt und es hilft einem dann immer, wenn man sich da vorne nicht als was Besonderes sieht. Also du musst jetzt
Genau.
was Besonderes leisten, sondern du stellst dich unter die Leute und
Ja.
dann musst du denen halt was erzählen, was du sowieso aus dem Beruf zeigst, ihnen ein paar Bilder an der Wand und dann unterhältst du dich mit ihnen und du siehst die jetzt als Mitglieder innerhalb eines Teams, das sich jetzt da über ein Thema unterhält und dann wird es schon leichter, also du bist nicht der
Ja.
Hervorgehobene
Nein.
sozusagen, ne?
Aber wenn dann da vielleicht noch der ein oder andere Mensch sitzt, dem du wohlgesonnen bist oder der vor allem dir wohlgesonnen ist und in dessen Augen du immer mal wieder Halt finden kannst. Also das ist schon etwas, was mir auch heute noch wichtig und also sehr wichtig ist und was mir sehr gut tut. Hatte
Ja.
ich immer und ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ganz bestimmt, wenn da in einer Vorlesung oder so, na gut, da hast du dann natürlich nur Schüler gehabt. Wie war das bei dir? War das wichtig? Nein.
Du meinst bei mir da?
Nee, überhaupt, wenn du in Lehrtätigkeiten warst oder warst wahrscheinlich ausschließlich oder hast du woanders auch mal gelehrt?
Ja, in der Klinik.
Ja, genau.
Also
Und da waren
Fortbildung
ja
für
auch Kollegen
Kollegen.
vermutlich, ne?
Genau, ja.
Ja. Und wenn
Gut,
du
wenn der Chef
da.
drin sitzt oder nicht, spielt eine gewisse Rolle.
Ja,
Dann
immer.
ist dieses Teambewusstsein ist dann nicht so ausgeprägt. Weil da muss man
Ja,
ja auch was bieten, ne? Und das
ja,
ist halt
ja,
schon.
ja.
Ja, aber insgesamt so sich als Gleicher unter Gleichen zu fühlen, das ist ein gutes Mittel gegen dieses Lampenfieber. Das sagen
Ja.
ja viele Künstler. Entweder sie sagen, wenn ich jetzt da mutterseelenallein im Scheinwerferlicht an einem Klavier sitze, dann fühle ich mich eins mit dem Publikum und wir erleben zusammen dieses Werk.
Ja.
Und ich glaube, viele, die sehr stark unter Lampenfieber leiden und auch während der Vorstellung, die können sich davon nicht lösen, jetzt was Außergewöhnliches leisten zu müssen.
Und
Und das
dann
ist
wird es halt Druck,
dieses
ne?
Innere. Ja,
Ja,
genau.
und dann ist man auch nicht mehr natürlich, sondern dann ist man
Ja.
einfach nur ja, angespannt. Und das merkt ja jeder. Und ich glaube, es gibt nichts Angenehmeres als ja, einen entspannten Menschen oder einen entspannten Künstler dann auch auf der Bühne zu sehen oder einen
Ja.
entspannten Vortragenden. Das ist so, oh, das bricht so alle Dämme.
Ja. Na, das beim Klavier spürt man das ja. Also ich
Ja.
mache da auch immer noch ein bisschen rum. Das ist aber nur für den Intimgebrauch und für einen duldungsfähigen Mitbewohner gedacht.
Wie schön du
Aber
das gesagt hast.
bei
Ja.
einem richtigen Klavier hört man, ob der spielt, jetzt sich irgendwas reinüben will, reinhämmern will. Oder er bedient die Tastatur aus dem Herzen heraus. Das kann man ganz deutlich hören.
Ja.
Und ich denke, wenn einer nicht im Leistungsdrang ist, dann bringt er auch Kunst, auch ein Schauspieler im Theater, bringt er dann so rüber, dass das die Zuschauer überzeugt, über
Ja.
die Rolle, die er spielt.
Finde ich großartig, weil ich glaube, wenn wir das alles nutzen, um uns wirklich selbst auszudrücken, also ich tue das ja in meiner Arbeit auch zu 100%. Das ist ja nie eine Rolle, die ich da spiele, sondern ich bin ja ich, also zu immer. Ob ich jetzt mit dir den Podcast spreche oder ob ich vorhin das Coaching gemacht habe oder ob ich heute Abend online unterrichte vor mehreren Menschen, es ist egal, ich bin immer ich. Und das hat mir sehr vieles erleichtert. Also auch so dieser Glaube, ich müsste jetzt in einer bestimmten Rolle eine bestimmte Haltung haben oder ich müsste jetzt bestimmt was Bestimmtes abliefern. Ich habe mich da völlig frei gemacht davon. Ich muss gar nichts. Und wenn ich auch mal nichts weiß, dann ist das auch okay, weil dann stehe ich dazu. So, und das ist schon eine enorme Freiheit, die ich auch noch nicht immer hatte. Also bei weitem nicht. Also das habe ich halt mir in den Jahren erarbeitet durch den vielen Menschenkontakt. Und das macht es ja auch so angenehm, mit dir zu sprechen, Thomas, weißt du, weil du bist auch keine Rolle. Du bist du. Und das ist einfach unfassbar angenehm.
Aber ich glaube, das bin ich erst durch das geworden, was da
Meinst
so
du?
passiert ist.
Ja.
Also zum Teil, ne? Und ich meine, jetzt Spaß dran zu haben, jetzt ein Leidender unter Leidenden zu sein, ist nicht unbedingt ein Spaß. Aber wenn man es unter dem Aspekt der Hilfe sieht, dann kann das auch zu einem, ne, sich freuenden unter Freunden werden, ne?
Ja.
Und letztendlich, es hängt ganz viel von unserer Geschichte ab, wie wir auftreten und wie wir mit anderen Menschen umgehen.
Ganz, ganz toll.
Ja.
Ja, so ist das.
Nur wenn man nochmal zum Schmerz geht, weil wir sind ja jetzt schon wieder irgendwo hingesurft
Ja,
sozusagen.
gerne, weil dann
Am
nehmen wir das
Anfang hat
gleich
man
als
Schmerz
Brücke. Warte,
gesagt.
ganz
Ne?
kurz. Wir nehmen das, wenn wir jetzt zum Schmerz hinsurfen, nehmen wir jetzt als Brücke für die nächste Folge, die wir jetzt schon mal ankündigen, weil das nehmen wir uns für die
Ja.
nächste Folge vor. Aber gerne, mach da mal einen kleinen Teaser, also so ein kleines Reinschmecken und dann
Weil du hast ja
kommen wir
so
so langsam
die
zum Schluss.
chronische Schmerztherapie angesprochen und auch die Bewältigung, wie ein Patient mit chronischem Schmerz umgeht, hat genau die gleichen Themen. Ne, ob jemand eher duldungsbereit ist oder ob er durch einen Schmerz als kleinste Beeinträchtigung für sein Leben oft furchtbar leidet schon, obwohl es ein Schmerz ist, den man jetzt nicht beheben kann, weil es einfach ein Verschleißschmerz ist, wo es jetzt nicht unbedingt ein operatives Verfahren gibt. Und da kann man sehr viel erleben, wie Patienten in der Bewältigung dessen zurechtkommen, je nachdem, wie ihr Charakter ist, was sie vom Leben erwarten, ob sie perfektionistisch veranlagt sind und ob sie vielleicht auch wieder als Grund im Schmerz, das nennt man dann Leidensgewinn, ne, einen neuen Mittelpunkt in ihrem Leben schaffen können, der sie vollständig einnimmt. Und da hast du immer diese Frage, was machst du eigentlich, wenn dein Schmerz weg ist? Das
Ja.
ist ähnlich wie, was machst du, wenn der Lebensinhalt deines Berufes weg ist?
Ja.
Und die Konzentration darauf, dass man dann praktisch vom Beruf Schmerz hat, die ist therapeutisch wahnsinnig schwierig anzugehen.
Ja,
Und
weil
das sind
das
ja
ist ja,
heute die
der will ja keine Lösung.
Bewältigungsverfahren.
Ja,
Ne?
ganz
Man
genau.
gibt ja heute dem Patienten nicht immer zu Morphium, sondern man versucht ihn in eine Therapie zu schicken, wo er Bewältigungsstrategien lernt. Ne?
Ja, ganz genau.
Und da spielt es eben auch hinein. Also deswegen schweift man immer vom Thema ab, weil es.
Ja,
Ja.
aber genau in dieses Thema möchte ich gerne mit dir in unserer nächsten Folge gehen, Thomas, denn das ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiges Thema. wie wir mit Schmerz umgehen und wie das besser gehen kann und wie Bewältigungsstrategien funktionieren können. Und da würde ich sehr gerne auch aus deinem Erfahrungsschatz als Schmerztherapeut oder als Schmerz, wie sagt man da, als Schmerzarzt, wie sagt man denn da?
Die Weiterbildung heißt Schmerztherapie.
Genau.
Und da gibt es ja heute auch schon ganze Abteilungen, die ambulant oder
Ja,
stationär
ja, ja.
ausschließlich operativ nicht behebbare Schmerzen behandeln. Und da
Genau.
geht es sehr viel um Bewältigung, um Ablenkung, um Weg von chronischem Schmerzmittelgebrauch. Und
Ja.
die neuen Erkenntnisse gehen ja dahin. Früher hat man die Patienten immer abgestempelt als Rentenbegehrer oder als ja, mein eingebildet oder so. Das gibt organische Ursachen, die nachweisbar sind, dass Schmerz, wenn er chronifiziert ist, ein schmerzorganisches Leiden ist. Ja.
Richtig. Ja, großes Thema, das machen wir jetzt. Das ist sehr schön, dass wir es das jetzt nochmal angeteasert haben, aber da gehen wir gerne nächstes Mal nochmal tiefer rein, weil ich glaube, da steckt auch ganz, ganz, ganz viel für alle drin. Thomas, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diesen großartigen Austausch wieder einmal. Und uns vielleicht noch als Abschlusssatz, also du darfst das letzte Wort haben, ich mache das vorletzte. Ich möchte nochmal zusammenfassend sagen, ich wünsche uns allen, dass wir zum einen diese Überprüfung finden, aus welcher Haltung heraus kreiere ich gerade etwas? Mache ich es aus meinem alten Schmerzkörper, also aus meiner Vergangenheit, meiner Kindheit, oder mache ich es wirklich aus meiner inneren Freiheit heraus? Ich denke, diese Unterscheidung ist extrem wichtig für uns alle. Und das Zweite, was ich noch mitgeben will aus dieser Folge, ist, wenn wir durch Krisen durchgehen, wir haben immer die Möglichkeit, sie entweder als Chance oder als Verzweiflungsmoment zu entdecken. Und ich möchte uns alle dazu motivieren, die riesengroßen Chancen darin zu erkennen. Und bin dankbar dafür, dass ihr das anhört, um genau diesen Weg zu wählen für euer Leben. Denn ich habe ihn ganz klar für mich so gewählt. Und mit diesen Worten möchte ich gern verbleiben und würde dich gern bitten, Thomas, du darfst das Schlusswort für diese zweite gemeinsame Folge sprechen.
Ja, das war jetzt eine tröstliche Zusammenfassung, weil man hat jetzt doch gemerkt, so weit abgeschweift waren wir nicht, ne? Wir haben nur die Berührungspunkte genannt, auf die sich das bezieht. Aber es ist immer gefährlich im Leben, wenn man eigenes Unbehagen an einen Zweck bindet und damit schwerwiegende Entscheidungen trifft. Also ich kann mir einen neuen Job suchen, weil ich mehr verdienen will. Das ist okay, aber dann kann ich mir auch mehr Probleme einhandeln. Aber ich kann vor allem kein psychisches Problem lösen, indem ich mir einen Partner suche, der mir das jetzt bringt, ohne dass ich ihm das verrate. Ne? Das funktioniert
Ja.
nicht. Ne? Also man darf seine Lebensentscheidungen nicht an persönliche Probleme binden, um daraus erfolgreich zu werden. Man muss erst die Probleme lösen.
Danke, Thomas. Es war großartig. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich auch. Danke für heute. Tschüss.
Danke für heute. Tschüss, ihr Lieben.